Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattformreihe Die beste Droge der Stadt. Tatsächlich bestreiten wir heute die Ausgabe Nummer 40 und einmal mehr haben wir Gäste, die am Theater Ulm werken und wirken. Am 1. Dezember feiert einmal mehr eine Musical-Produktion Premiere, aber wahrscheinlich ging es selten so crazy zu wie dieses Mal. Spamalot nennt sich das Musical, welches einen respektlosen und saukomischen Blick auf die Ritter der Tafelrunde wirft. Beide Herren, die heute hier zu Gast sind, werden aktiv an dieser Aufführung mitwirken. Der eine ist Regisseur und seit vielen Jahren am Theater Ulm. Der andere ist ein Neuzugang und spielt als König Artus die Hauptrolle. Willkommen Benjamin Künzel und Timo Ben Schöfer. Hallo zusammen.
Hallo, schön hier zu sein.
Benjamin, du warst im Mai 2013 schon mal zu Gast hier in der Sendung. Weißt du noch, was damals gerade so aktuell war bei dir?
Ich habe keine Ahnung mehr. Ich vermute, es war irgendeine Jugendproduktion. Ich weiß noch, dass ich mit einer Balletttänzerin gleichzeitig hier war. Aber
die
mehr
Balletttänzerin hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist doch auch schön.
Ja.
Es war Sugar.
Ah,
Sugar war damals.
Mein letztes Musical.
Ja, dein letztes Musical war es tatsächlich, okay. War auch etwas verrückt, aber nicht so verrückt wie Spamalot, ne?
Ja, war auf eine andere Art und Weise verrückt. Das war verrückt geordnet und bei Spamalot bleibt verrückt im Vordergrund stehen.
Hm. Darüber sprechen wir später auf jeden Fall noch. Timo Ben Schöfer, schöner klassischer Schauspielername eigentlich, ne? Wer dich im Netz sucht, wird tatsächlich bei Wikipedia fündig. Fand ich ganz interessant. Das ist, glaube ich, nicht jedem Schauspieler so gegeben ist. Nicht jeder Schauspieler kann es von sich sagen. Weißt du, wer eigentlich diese Seite angelegt hat?
Ich habe keine Ahnung. Meine Tochter hat danach geschaut und sie war die, die mir gesagt hat, dass da tatsächlich was steht. Ich weiß es nicht.
Ja, ich war auch überrascht, weil ich gucke ja jedes Mal, wenn ich die Sendung vorbereite, natürlich nach, aber dass du tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag zum Schauspieler findest, finde ich spannend. Liegt vielleicht an deiner Vergangenheit als Soap-Darsteller, darüber reden wir auch später, das könnte ich mir vorstellen, das habe ich mich auch so zusammengereimt.
Möglicherweise.
Wahrscheinlich hast du da glühende Verehrerin gehabt.
Es ist mir auch ein Rätsel.
Bitte eine Wikipedia-Seite für meinen Star ein. So, ganz auf der Höhe der Zeit kann die allerdings nicht sein, habe ich mir dann gedacht, denn die hört 2014 mit dem Mainfrankentheater Würzburg auf. Das ist ja jetzt auch schon wieder 2 Tage her.
Das ist richtig. Wahrscheinlich auch ein Indiz dafür, dass ich sie nicht heimlich dann doch selber betreue. Das ist das letzte Engagement, von dem aus ich hierher gekommen bin. Es war so, dass ich dort den Andreas von Studnitz kennengelernt habe, der in Würzburg eine Inszenierung gemacht hat und der mich dann später anrief und fragte, ob ich hierher kommen möchte.
Jetzt hast du mir eigentlich schon eine Antwort gegeben auf eine Frage, die ich später stellen wollte, aber jetzt wissen wir das auch schon mal. Wie steht ihr beide denn eigentlich zum Monty Python?
Ich habe vor allem Erinnerungen an die Filme, die ich in meiner Jugend viel geschaut habe mit Freunden, so während Schulzeiten, vor allem Life of Brian, das war glaube ich der Monty Python Film, der es für mich gebracht hat. Kurz davor, ich erinnere mich auch an Ritter der Kokosnuss, dieser Film ist mit Garantie schon 25 Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich liebe Monty Python, macht auch unfassbar viel Spaß, wenn man es nachmacht. Es ist nicht nur das Gucken.
Wie sieht es mit dir aus?
Ich finde, vor allem als ich mich damit jetzt beschäftigt habe, kurios, dass es in England so eine Tradition gibt von diesem trashigen Comedy-Gehabe auf eine Art und Weise. Und zwar sind das so Keimzellen, wenn man mal bei John Cleese ein bisschen was nachhört, wo die sich schon ganz früh getroffen haben. Und ich fand dann auch sehr interessant, dass es ja von Monty Python relativ nahtlos übergeht in Fawlty Towers und dann Blackadder und dann wiederum Fry and Laurie, wo Hugh Laurie und Stephen Fry was zusammen machen. Der Hugh Laurie, der dann später im Dr. House ist und Stephen Fry, dem begegnet man auch immer wieder. Und das sind also Leute, die schon seit langer, langer Zeit in diesem Bereich tätig sind. Und ich finde auch interessant wiederum die Entwicklung, die das immer weiter genommen hat. Und ja, ich mag das sehr gerne und gucke das sehr gerne.
Also es war eine gute Voraussetzung für die Tatsache, dass ihr jetzt euch mit Monty Python beschäftigt. Da reden wir ganz am Ende der Stunde drüber. Jetzt machen wir kurz Musik und dann werde ich mich mit dem Timo mal ein bisschen über seine Vergangenheit unterhalten.
Mhm. Free FM.
Die Plattform auf Radio Free FM. Heute wie alle vier Wochen mit einer Sendung rund um Menschen aus dem Theater Ulm. Unser erster Gesprächspartner heute ist The New Kid in Town sozusagen, Timo Ben Schöfer. Ich mag diesen Namen, deswegen... Ich spreche ihn so gerne mit allen drei aus. Bino, Timo, Ben. Ich hatte vorhin erwähnt, dass es über dich auch eine Seite in Wikipedia gibt. Jetzt schauen wir mal, ob das denn auch alles so stimmt. Du bist in Freiburg geboren, also ein Badener.
Tatsächlich vom Geburtsort her schon. Allerdings ist es so, dass meine Mutter dort am Freiburger Theater engagiert war und mein Vater als Student und glaube Doktorand dort war. Und dort haben sie sich kennengelernt und ich habe in der Tat nur ein Jahr an der Dreisam gelebt und dann ist meine Mutter nach München gegangen und die Familie natürlich mit.
Das geht ja schon in die Richtung, wo ich nachher noch weitermachen möchte. Also kommt aus einer Schauspielerfamilie. Jetzt wurde gerade in Amerika gewählt in den letzten paar Tagen. Du bist geboren am
3.11.64.
Ja, und wusstest du, dass an diesem Tag, als du geboren wurdest, in Amerika gewählt wurde?
Das ist mir neu. Ich weiß aber, dass sie immer nah an meinem Geburtstag sind, die Wahlen. Das ist richtig.
Der amtierende US-Präsident war damals Lyndon B. Johnson. Ja, der hat gewonnen und hat mit 42,4 Millionen Stimmen. Das ist eine amtliche Ansage, wenn man sich das so anguckt, gegenüber dem republikanischen Kandidaten Barry Goldwater. So viel zu deinem Geburtstag.
Aha, gut zu wissen.
Okay, lass uns über deine Familie reden. Du bist so, denke ich, auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden. Also gab es dann Impulse von seitens der Mutter, oder?
Ja, das war eben eigentlich eher der Mangel an Alternativen, dadurch, dass meine Mutter halt Schauspielerin war und mein Vater ist Schriftsteller, von daher bewegten wir uns immer schon gewissermaßen außerhalb normaler bürgerlicher Konventionen oder so. Es war immer ein bisschen ein Künstlerdasein und lebten auch an wechselnden Orten. So, dass es tatsächlich eigentlich sich nichts anderes anbot, als das zu verfolgen, den Weg, als die Frage anstand, was mache ich denn jetzt?
Okay. Weißt du noch, wann du das erste Mal im Theater warst?
Ich habe häufig meine Mutter dann im Alter von, das mag als Bub gewesen sein, 8, 9, 10 Jahren begleitet, wenn sie auf Abstechern war. Wir lebten in Neuss, sie war in Düsseldorf engagiert und habe dann beim Inspizienten gesessen und kann mich erinnern, dass einmal eine menschliche Ramme gebildet wurde, die ein Tor irgendwie einbrechen sollte. Da trugen mehrere Personen, eine Person mit den Füßen voran gegen dieses Tor und mir hat sich stark eingeprägt, wie der Inspizient an der Seite stand und eine Obstkiste hatte und in dem richtigen Moment mit dem Beil das starke Geräusch des Einbrechens machte, indem er mit dem Beil diese Obstkiste einschlug. Und noch beeindruckender war dann eigentlich für mich als kleines Kind zu sehen, wie er ganz leise sich Mühe gab, ohne weitere Geräusche zu machen, das Beil oder die Axt, die vom Feuerwehrmann kam, wieder da rauszuziehen aus dieser zertrümmerten Obstkiste.
Das war der erste Blick hinter die Kulissen.
Genau, ich habe diese Theater
entzaubert.
Die Theaterkulissen immer geliebt, also diese Bühnenbildaufbauten.
Ich dachte gerade, du hast ab da Theaterkulissen immer zerschmettert oder so.
Nein, im Gegenteil. Das Tolle war für mich, dass der Schein, den diese Kulissen aufbauen, immer sofort, das war mir natürlich so im Detail nicht klar, erst viel später, dieser Schein aufhört, da wo die Sichtlinie aufhört. Das heißt, bis dahin war ein Haus angemalt und mit Ziegeln und was weiß ich und Blumenkasten und dann ganz knapp dahinter oder natürlich auf der Rückseite, das was nicht vom Publikum aus einsichtig war, das war dann nur noch Holz. Das war nur noch ein Gerüst und das fand ich immer total faszinierend, dieses direkte Nebeneinander. von dem Schein und genau, und dem, was ist dem Normalen dann.
Hast du denn während deiner Schulzeit auch schon Theater gespielt, respektive wie sah deine Schulzeit aus? Hast du Abi gemacht oder du bist mit 20, glaube ich, zur Schauspielausbildung gegangen?
Nee, das stimmt, glaube ich, nicht. Also ich bin eigentlich direkt nach dem Abitur in der Tat auf die Schauspielschule gegangen. Und habe während der Schulzeit nicht in Theatergruppen gespielt, aber meine Mutter leitete zu der Zeit das Theater der Keller und die dazugehörige Schauspielschule in Köln. Und ich habe dort Geld verdient. Ich habe dort Abenddienste gemacht und habe das Stellwerk gefahren und so und verbunden mit Statistenauftritten und auch mal eine kleine Rolle gespielt in diesem kleinen Theater.
Kleine Frage für unsere Hörer, was ist Stellwerk?
Das Stellwerk ist, also da, wo die Beleuchtung gemacht wird, da gab's, und das ist das Stellwerk. Also da, wo die ganzen, das Pult, wo die ganzen Scheinwerfer drauf liegen und dann muss man das voreinstellen und dann die vorige Einstellung mit der danach folgenden sozusagen so ein Crossfade machen.
Mhm. Muss man bei euch Theaterleuten dann schon immer wieder nachfragen, wenn da irgendwie so spezielle...
Ja, Entschuldigung, das ist mir natürlich, ja klar.
Nein. Aber ja, der dumme oder wissbegierige Mensch, der fragt halt, ne? Also deine Schulausbildung, dann lügt hier Wikipedia, begann also Schauspielausbildung begann nicht mit 20, sondern entsprechend vielleicht ein Jahr früher oder so.
Nee, aber das ist richtig. Natürlich begann sie mit im Jahr 1984 und da wurde ich 20, also begann mit 19.
Also hat's doch nicht gelogen.
Nein.
Die hast du auf deiner staatlichen Schule gemacht, habe ich gelesen, und zwar in Stuttgart an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.
Genau.
Wohl nicht die schlechteste Adresse. Immerhin sind da unter anderem gegangen Harald Schmidt kam nachher, Ulrich Tukur, Ulrich Nöten und Rupert Seidel, der den Xaver, legendär den Xaver gespielt hat. Das waren alles ebenfalls Absolventen dieser Schule, finde ich ja spannend. Wie bist du denn dort gelandet? Immerhin habe ich gelesen, bewerben sich pro Jahr aktuell zumindest 2800 Schüler auf 100 freie Studienplätze. Hast du da jemanden bestochen?
Bei der Zahl von 2800 Bewerbungen wird wahrscheinlich nicht mit eingerechnet, dass es Mehrfachbewerbungen ja natürlich sind. Dadurch, also es gibt so viele Bewerbungen auf 14, 15, vielleicht etwas mehr Schulen. Über die aktuelle Zahl bin ich nicht im Bilde, aber es gibt ja Mehrfachbewerbungen. Also es sind nicht tatsächlich 2000 so und so viele Bewerber. Also reduziert sich das und ja... Man muss es halt einfach versuchen. Und gut, ich habe mich darauf vorbereitet und es hat dann auch auf eine Art und Weise die Qualität gehabt. Also es gibt natürlich auch viele Leute, die es versuchen und die es dann nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer. Also das wird halt nicht jeder Schauspieler.
Mhm. Also, ja. Gab es damals einen besonderen Grund, warum du dir gerade Stuttgart ausgeschaut hast?
Ich gehörte auch zu denen, die sich an mehreren Schulen beworben haben. Und ich bin vorher in Hamburg und in Berlin durchgefallen und in Stuttgart hat es dann geklappt.
Okay. Ja. Ganz pragmatisch rangegangen.
Ja, natürlich, okay. Das muss man auch machen. Und dann habe ich das immer, als ich zum ersten Mal im Schwabenland war, habe ich dann gedacht, das meinen die jetzt nicht ernst, wie die sprechen. Das war so kurios, weil ich noch nie so stark Dialekt erlebt habe, wie da, als ich im Sommer 1984 dahin kam und da bei den Technischen Werken Stuttgart gearbeitet habe. Und zum Beispiel, wenn sie von Bühne sprachen, meinten sie nicht meine Bühne, sondern den Dachboden. Oder wenn sie sagten, heb mal, dann versuchte ich irgendwie drei übereinander oder vier übereinander stehende Getränkekisten hochzuheben und verstand nicht, dass sie damit einfach meinten, halt mal, halt's mal fest.
Ja, also, das sind so die Probleme, die Leute von auswärts haben, wenn sie so nach Süddeutschland kommen. Ich meine, die Süddeutschen haben die Probleme auch schon hier, wenn sie nach Schleswig-Holstein kommen. Schönes Beispiel ist ja auch, hat mir meine Frau gesagt, die auch nicht von hier ist, was war das Wort Teppich? Also Teppich ist ja, zumindest am Bodensee unten, ist ja quasi eine Decke zum Umlegen.
Ach, tatsächlich.
Ja, und als dann das erste Mal drum gebeten wurde von der älteren Dame, sie möge doch den Teppich reichen, war sie doch etwas irritiert, ob man jetzt, wie sollte sie jetzt den Teppich vom Boden ihr um die Schulter legen. Also, sie hat es nicht wirklich geglaubt. So ähnlich muss es dir auch gegangen sein. Aber letztendlich hast du dich durchgebissen. Du bist ja interessanterweise immer noch in Süddeutschland. Aber wahrscheinlich ist dazwischen ja auch noch das eine oder andere passiert. Du warst, glaube ich, noch in Heidelberg und du hast auch vor allem Fernsehen gemacht. Und genau darüber würde ich sagen, unterhalten wir uns einfach nach der nächsten Musik, oder?
Machen wir.
Ja, wir sind mittendrin in der Plattform. Heute zu Gast zwei Herren aus dem Theater Ulm. Gerade sprechen wir mit Timo Ben-Schöfer. Unser letztes Thema war deine Zeit an der renommierten Hochschule in Stuttgart. Du bist nach dem Abschluss auch erstmal in der Landeshauptstadt, glaube ich, hängen geblieben, wenn ich das richtig hatte. Hattest aber auch Verbindung in die Schweiz.
Ja. Genau. Also insgesamt war es tatsächlich so, oder? Nee. Ich habe nur überlegt, ob ich das Pferd von hinten oder von vorne aufzäume. Aber tatsächlich war ich auf der Schauspielschule gar nicht so lange, weil ich die Ausbildung unterbrechen musste, um meinen Zivildienst zu machen und also nach dem ersten Semester nach Hamburg gegangen bin, um da etwas völlig Kulturfernes zu machen, eine Betreuung von Jugendlichen, Kriminellen in der und so weiter in einer therapeutischen Wohngemeinschaft. Dann wieder zurückgegangen und im dritten Semester wieder eingestiegen, ein Jahrgang später, ist jetzt ein bisschen kompliziert sich vorzustellen, und dann habe ich relativ schnell eigentlich gespielt, zuerst im Theaterhaus in Wangen und dann in der Tat, als ein Kollege ausfiel, gegangen wurde, glaube ich mich zu erinnern, aus einer Inszenierung von Macbeth, da hat mich ein Schauspieler, der dort im Staatstheater engagiert war, vorgeschlagen und daraufhin bin ich dann vom Fleck weg für diese kleine Rolle nur im Staatstheater Stuttgart engagiert worden.
Also es war dann gar nicht so, war eine Station und damit ist gut.
Das war eine kurze Station. Ich war währenddessen noch immatrikuliert, war noch Student, ebenso wie dann danach in Karlsruhe. Da gab es auch eine kleine Sache, die dann nicht mehr so, das war gar nicht so klein in den Räubern. Und dann in der Tat die Schweiz, das war mein erstes Engagement. Unter der legendären Intendanz von Frank Baumbauer, der dort anfing 1988 und mich dahin engagiert hatte und eine Reihe von guten Leuten da engagiert hat, die alle noch jung waren und ziemlich unbekannt, von denen viele sehr große Karrieren dann gemacht haben, entweder mit ihm oder getrennt von ihm. Für mich war das als Anfänger keine so gute Zeit, insofern als ich mit einem ganz großen Drang und Druck da bestehen zu wollen, mich beweisen zu wollen, angefangen habe und natürlich einfach Leute, die saugut waren, vor der Nase sitzen hatte, die die großen Rollen gespielt haben und ich wollte das nicht verstehen und kam in einen großen Beweisdruck und Krampf mit der Zeit rein, aus dem ich mich befreit habe durch meine vorzeitige Kündigung nach zwei Jahren oder sowas. Also ich hätte noch die dritte Spielzeit bleiben können, selbstverständlich. Man war zufrieden mit mir, man half mir auch nach Kräften, aber ich habe das nicht so richtig zu schätzen gewusst.
Eine weitere Station war dann auch Heidelberg, habe ich gesehen.
Genau, das war dann das dritte Engagement. Nein, das war wesentlich länger. Ich habe dann auf eine Art und Weise die Ochsentour gemacht und bin in die Provinz gegangen, was für mich und meinem Spieldrang damals sehr entgegenkam, als ich zuerst nach Bielefeld und dann nach Heidelberg ging und dann wirklich einen Karl Moor und Ferdinand und Prinz von Homburg und Adam und all die großen Rollen gewissermaßen am Stück spielen konnte. Mhm. Das war sehr schön für einen relativ langen Zeitraum, eben während ich in Bielefeld und danach in Heidelberg engagiert war.
Ab 98 wurde es dann ein bisschen ein wenig unsteter. Da bist du dann auch beim Film gelandet, beziehungsweise sagen wir mal beim Fernsehen. War das ein Wunsch von dir? Wolltest du schon immer gerne mal zum Fernsehen, wolltest du schon immer mal Film machen?
Na klar, das war eben genau so eine Zeit, wo man sich Anfang, Mitte 30 einfach sehr, sehr potent und kraftvoll fühlt und das Gefühl, ach, mir steht alles offen und es geht eigentlich Karriere, also meine berufliche Karriere geht, egal was die anderen sagen, geht auf eine Art und Weise linear aufwärts und dann gibt es mal so kleine Veränderungen oder sowas oder kleine Einbrüche, die sich inhaltlich erklären lassen und ich dachte, ich kann selbstverständlich frei arbeiten und mache das auch gerne und möchte in eine Medienstadt. Das war eine Zeit, zu der sehr viel mehr produziert wurde fürs Fernsehen, wo die privaten Sender anfingen, fiktionale Formate zu produzieren, sehr viel. Das war eben in den 90er Jahren noch und da habe ich mich entschieden, dann frei zu arbeiten und nach Köln zu gehen mit der Familie und in der Tat war ich dann auch eine Zeit lang beim Fernsehen, ja.
Da hast du von 2000 bis 2003 die Person Stefan Kramer gespielt in der RTL-Serie Unter uns. Laut meinen Infos, ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, 647 Episoden, kann das sein? Das erscheint mir so wahnsinnig viel.
Das mag aber hinkommen. Also naja, nee, nein, wahrscheinlich sind es ungefähr 400 oder 450 oder sowas in 2,5 Jahren. Es war bis Jahresende 2002, wenn ich mich recht erinnere. Die 2003 stimmt insofern nicht.
Ah, okay.
Es waren 2,5 Jahre und da mögen es 400,
450 sein. Das ist aber auch schon eine ganze Menge.
Das war eine sehr interessante Erfahrung, in der man sehr viel Routine gewinnt, innerhalb eines Teams da zu arbeiten und unter diesen extremen Produktionsbedingungen innerhalb von einer halben Stunde eine Szene abzudrehen, in der eigentlich der Fokus immer nur auf das technische Gelingen sozusagen gerichtet ist und schauspielerisch ja gar nicht. Und wenn man so eng mit so vielen Leuten zusammenarbeitet, dann muss man auch einfach funktionieren. Und wenn man sich dann da viele Versprecher erlaubt oder sowas oder da rumzickt, das funktioniert einfach nicht. Man kann da nur bestehen, indem man in dieser exponierten Position, die man als Schauspieler hat, glaube ich, eigentlich ein Teamplayer ist und irgendwie mit den anderen Leuten, die die Angeln tragen und die die Beleuchtung machen und die an der Kamera sind und so weiter, da gut zusammenarbeitet. Und in dem Zusammenhang war das eine gute Zeit. Auch wenn es dann mein eigener Wunsch war, nach 2 Jahren oder so dann meinen Vertrag wieder aufzulösen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe, dass Stereotype dieser Textbücher, was auch wieder in der Natur der Sache liegt, weil ein ganzes Team damit beschäftigt ist, diese ganzen parallel sich ineinander verschränkenden Geschichten zu schreiben. Und das ergibt Zwänge, die wahrscheinlich bedeuten, wenn man etwas mit einer solchen hohen Frequenz produziert, dann kann man nicht inhaltlich wesentlich relevanter oder differenzierter sein, als das in den Soaps tatsächlich der Fall ist. Das versteht man und sagt dann aber trotzdem nach einer gewissen Zeit, dafür habe ich den Beruf nicht gelernt.
Ja, klingt schlüssig. Ist ja aber auch ein Format, was sich bisher noch nicht abgenutzt hat, verrückterweise. Also es gibt ja nach wie vor jede Menge Soaps auf allen Kanälen und irgendwie ja, die Lindenstraße gibt's auch immer noch. Ich glaube, das ist ja eigentlich der Archetyp der deutschen Soap, wenn ich es mal so sage. Das ist ja interessant. Also bei vielen anderen rümpft man ja gerne mal so ein bisschen, na, wie wieder hast du bei der RTL unter uns mitgemacht? Das ist aber komisch und so, bist du ein Schauspieler. Sagst du, ich war mal bei der Lindenstraße. Boah, Lindenstraße ist ja cool.
Das ist auch eine Weekly, das ist ein bisschen was anderes. Da ist natürlich wirklich mehr Sorgfalt dabei, sowohl bei der Entwicklung der Texte, der Geschichten, als auch dann hinterher bei der Produktion. Das ist nicht ganz damit zu vergleichen.
Okay, also der Druck ist einfach bei einer täglich ausgestrahlten Geschichte deutlich stärker?
Man muss pro Tag 25, 27 Minuten produzieren. So ist es einfach.
Also das wurde wirklich sehr zeitnah auch immer
Ja, das hatte bis zum Sendetermin Vorlauf von 5, 6 Wochen oder irgendwie sowas, glaube ich.
Okay.
Konnte, ja.
Du hast dann aber auch noch andere Fernsehrollen übernommen, oder?
Ich habe auch, ja, wenn man dann als freischaffender Schauspieler in Köln ist, dann dreht man die ganzen Sachen mal. Dann macht man Tatort, Wilsberg, verschiedene Sokos und sowas
alles. Hast du auch mal Toten gespielt, oder?
Ich habe auch mal, das war ein unschönes Erlebnis in gewisser Weise für eine Soko Frankfurt war das, glaube ich. Da spielte ich einen Handbike-Fahrer, also jemand, der querschnittsgelähmt ist und während dem Frankfurt-Marathon von einem Sniper erschossen wird, auf diesem Handbike. Und dann war das ganz Unangenehme, dass ich während des Drehs in einen Sarg gelegt wurde. Und zwar diese Sarge, in denen wirklich tatsächlich Tote abtransportiert werden. Und ich lag also in diesem Ding, wo, das war kein Fake, das war echt. Und dann wollten die drehen, wie sie über mir den Sargdeckel zumachen. Und dann habe ich einfach, das ging nicht. Dann habe ich so revoltiert dagegen, das könnt ihr nicht machen, das lasse ich mit mir nicht machen. Das hier wird nicht über mir der Sargdeckel zugemacht, das halte ich nicht aus. Und es war auch so, dass jeder Verständnis dafür hatte. Und dann haben sie die Kameraeinstellung so gewählt, dass einfach dieser Deckel dann so darüber gehoben wurde, aber noch ein Schlitz dazwischen war, zu meiner Beruhigung. Okay. Ja, oder irgendwie, das ist ja irgendwie kein gutes Omen, hat man das Gefühl.
Nee, wirklich nicht. Ne?
Ja.
Das Kapitel Film jetzt für dich abgeschlossen? Aktuell?
Ich lebe jetzt hier in Ulm. Wir sind hier ziemlich eingebunden. Da bleibt nicht viel Raum, etwas anderes zu machen. Das macht uns Theaterschauspieler auch unattraktiv für Agenturen. Das heißt, und die sind schon wichtig als Bindeglied in die Branche. Man selber kann das eigentlich nicht leisten, da präsent zu bleiben. Oder es ist sehr schwer. Ich würde gerne was drehen. Ich finde das eine sehr schöne, konzentrierte Arbeit. Aber es ist von Ulm aus nicht wirklich realistisch.
Mhm. Nun bist du in Ulm gelandet und wirst ab 1.12. als König Arthur auf der Bühne stehen. Und was genau damit auf sich hat, darüber sprechen wir auf alle Fälle in der zweiten Hälfte unserer heutigen Plattform. Jetzt haben wir mal kurz Musik.
Free FM.
Die Plattformreihe. Die beste Droge der Stadt. Ausgabe Nummer 40. Gerade haben wir mit einem Schauspieler gesprochen, der ganz neu am Theater in Ulm ist. Quasi ein alter Hase ist Benjamin Künzel. Benjamin war schon mal bei uns in der Sendung. Deswegen klammern wir jetzt auch mal so ein bisschen die biografischen Daten aus. Denn die alten Sendungen, die kann man ja bei uns alle auf der Homepage freefm.de jederzeit nachhören. Alle 40. Vielmehr schauen wir uns das aktuelle Geschehen mal an. Benjamin inszeniert derzeit das Musical Spamalot, über das wir gleich in der letzten Runde ausführlich sprechen werden. Was steht denn sonst noch auf deiner aktuellen Agenda? Ich habe was von wegen Live-Hörspiel gelesen.
Ja, ich habe vor drei Jahren, gemeinsam mit dem Schauspieler Fabian Gröver bei uns im Ensemble, eine Live-Hörspielreihe angefangen. Und zwar über John Sinclair, diese Groschenromane, mhm. Geisterjäger John Sinclair. Da sind wir beide Fans von, weil wir die Kassetten als Jugendliche viel gehört haben. Und haben uns diese Heftchen vorgeknöpft. Das war damals die Satanszwerge von Sylt. Dazwischen gab es dann ein Live-Hörspiel, das hatte Fabian geschrieben, unabhängig von John Sinclair. Ja, und dieses Jahr kommt wieder eins, der Mitternachtsvampir.
Der Mitternachtsvampir, spannend. Gab es ja auch noch eine andere Geschichte mit diesem Live-Hörspiel, irgendwas Science-Fiction-mäßiges?
Das war eben diese Hamilton-Rock-Geschichte.
Ja, genau, habe ich gesehen,
Fabian
fand ich großartig.
Hatte, richtig.
Ja. Darf ich mir das so ähnlich vorstellen? Inszeniert das auch so ein bisschen so mit toller Beleuchtung und das Podium wurde auch ganz interessant aufgestuhlt, wie ich so noch nie gesehen habe mit diesen
Drehstühlen, die man im Podium nutzen kann. Die werden wir in dieser Spielzeit auf keinen Fall nutzen, weil das Podium eine andere Struktur hat in diesem Jahr. Ich vermute eher, es wird wieder sein, wie bei den Satanszwergen von Sylt. Da saßen alle Darsteller hinter einem großen Tisch an ihren Mikrofonen und man sah natürlich, wie jeder Effekt entsteht. Mhm. Denn das macht ja gerade dran Spaß, dass man sieht, ich spreche in den Topf rein und es klingt wie ein Telefon. Letztlich gibt's genug zu gucken, ohne dass es in dem Sinne inszeniert wäre.
Hm. Wir dürfen gespannt sein. Im Februar geht's an den Start.
Ja, da weißt du wahrscheinlich gerade mehr als ich. Ja, Februar stimmt sicher.
Ja, gedacht bitte. Als wir das letzte Mal hier zusammen gesessen sind, hattest du eine sogenannte Jugendclub-Musiktheaterproduktion am Start. Läuft diese Art Jugendarbeit immer noch?
Die gibt's immer noch. Gibt auch in diesem Jahr wieder den Jugendclub-Musiktheater. Den mache ich jetzt im 9. oder 10. Jahr. Mit Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahre Operette zu machen. Und zwar ganz dezidiert wirklich Operette, nicht Musical. Das machen viele andere Jugendclubs in Deutschland auch. Wir machen wirklich Operette. Gemeinsam mit der Sopranistin Helen Willis leite ich das hier im Haus. Und wir knöpfen uns ein Stück vor. Die Jugendlichen proben einmal pro Woche und versuchen all ihre Lust in Operette zu legen. Mhm. Und erwerben dabei hoffentlich ein großes Maß an Selbstironie und Spaß.
Ihr seid aktuell schon dabei, es ist ein offenes Angebot, aber die Anmeldung ist schon durch, ne?
Die Anmeldung ist letztlich durch, muss man so sagen.
Also ihr seid schon am Arbeiten, was steht dieses Jahr auf dem Spielplan?
Kann ich als Stück noch nicht so sagen, denn das Stück wird erst am 1. Januar rechtefrei. Bis dahin gebe ich mal keinen Titel.
Ja, gut, alles klar. Diesen Clip können Sie nicht sehen wegen der GEMA und
ganz genau.
So, irgendwie so ähnlich. Also das Stück wirst du mir jetzt nicht verraten, du wirst mir aber eines verraten, über das wir das letzte Mal überhaupt nicht gesprochen haben, wo wir jetzt erst drauf gekommen sind. Neben deiner Arbeit am Theater Ulm bist du ja auch in einem Duo unterwegs und machst eigentlich was ganz anderes. Stehst nämlich selber auf der Bühne und unterhältst die Leute. Was genau macht ihr da?
Also das ist das Comedy-Duo Kommando Spartensprengung. Das ist eine Sopranistin aus Berlin, Stefanie Dietrich, mit mir gemeinsam. Wir haben uns in München kennengelernt während des Studiums und wir machen Musik-Comedy. Wir haben seit 10 Jahren, muss man auch sagen, jetzt ein Operettenprogramm, mit dem wir Land auf Land ab touren, von Nürnberg bis Berlin, Potsdam, wo wir überall waren, München, haben immer wieder dieses Programm gespielt. Das kommt auch nach wie vor gut an. Wir haben mittlerweile auch den Plan, ein neues Programm rauszubringen. Das soll nächstes Frühjahr kommen. In Brandenburg hat das dann Premiere. Dort haben wir schlichtweg unsere große Liebe zur Operette in einem Comedy-Programm verarbeitet. Operette nicht im Sinne von Paillettenshirt und Operettentheater Budapest on Tour, sondern wir als Duo präsentieren kurze Ausschnitte und erklären, wie Operette funktioniert und das auf hoffentlich sehr komische Art und Weise.
Mhm. Dann bist du Erklärbär sozusagen.
Ja, genau.
Mhm. Da seid ihr nächstes Jahr wieder unterwegs. Aktuell, jetzt bist du gerade eingespannt am Theater, gar keine Zeit für sowas. Jo. Ich frage mich sowieso, wie du sowas machst, aber du wirst deinen Terminkalender besser kennen als ich, aber Respekt. Ne? Ich finde es immer spannend, wenn Leute dann noch parallel auf Tour sind. Hatten wir schon immer wieder hier in der Sendung.
Ja, ist auch anstrengend, Termine zu finden, wo man eigentlich schon voraussagen kann, ja, nächstes Jahr im Oktober habe ich Zeit für diesen und jenen Gastauftritt.
Naja, wir haben ja auch im nächsten Jahr haben wir auch wieder eine Wilhelmsburg vor uns. Bist du nächstes Jahr in der Wilhelmsburg mit von der Partie?
Ich bin als Dramaturg mit oben von der Partie.
Wir werden ja nächstes Jahr kein Musical bekommen, sondern mal ganz klassisch.
Genau, es gibt AIDA.
Ja,
wir spielen
großes Kino, ne?
Verona spielen wir jetzt in Ulm auf der Wilhelmsburg.
Ja.
Es gibt richtig große, fette italienische Oper.
Mhm.
Und mit allem, was wir aufbieten können.
Man darf gespannt sein. Reden wir dann drüber, wenn es wirklich zum Tragen kommt. Jetzt reden wir natürlich ganz klar über das Monty Python Musical Spamalot, in dem auch der Timo mitspielt. Sag mal, habt ihr euch eigentlich jetzt schon vor den Proben kennengelernt oder jetzt zum ersten Mal begegnet?
Also ich kann von meiner Seite sagen, ich habe Timo erst kennengelernt, eigentlich jetzt mit Spamalot.
Mhm.
Ich habe ihn davor gesehen in den zwei Produktionen, genau gesagt eigentlich in einer Produktion in Platonow. Da saß ich aber im Zuschauerraum und wir wussten erstmal nichts voneinander und kennengelernt wirklich auf den Proben, oder?
Ja, so ist es.
Und genau.
Ich bin ja erst seit 2 Monaten hier.
Ja,
natürlich.
Ist okay.
Ja.
Muss es noch nicht das Schwert schwingen, ne?
Ich schwinge dauernd das Schwert, also, aber gegen alle und jeden.
Gegen alle und jeden. Gut, dann würde ich sagen, genau über dieses Schwert schwingende König Arthur, über diesen Blödsinn, reden wir jetzt nach der nächsten Musik. Einmal haben wir noch. Da fehlt der Applaus.
Wahnsinnsnummer.
Hatte ich jetzt gedacht, dass der Applaus kommt. Okay, das war... aus der Original Broadway Cast oder irgendwie so nennt sich das, glaube ich, immer. Ne?
Mhm.
Plattform rund ums Theater Ulm, die zu Gast zwei Herren, die beide mit dieser kommenden Premiere zu tun haben. Der eine als Regisseur, der andere als Schauspieler. Rede ist vom Musical Spamalot, eine Musikadaption des Monty Python Films Ritter der Kokosnuss. Für alle die, die es noch nicht wissen und wenn ich daran denke, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass darin jede Menge Blödsinn vorkommt und Hast du, Benjamin, eigentlich was mit der Auswahl dieses Stückes zu tun gehabt?
In diesem Punkt tatsächlich nein.
Nicht.
Das hat, wenn ich es richtig weiß, Andreas von Stuttnitz vorgeschlagen und war gleich so Feuer und Flamme und hat den Titel auf den Tisch gelegt. Wir waren alle auch Feuer und Flamme. Ich kenne das Musical schon seit vielen Jahren. Liebe es, wäre nie auf die Idee gekommen, dass wir das hier stemmen könnten. Jetzt tun wir es und ich freue mich riesig drauf.
Ja, Andreas ist ja irgendwie auch ein Kindskopf. Der ist ich so, ne? Also irgendwie. Ne? Es gibt also eine Vorlage. Wer hat die eigentlich geschrieben? Wo kommt die Musik her?
Also die Musik ist tatsächlich von John Dupré und Eric Idle,
mhm,
die gemeinschaftlich diesen Film geflattert haben. Eric Idle als Mitglied von Monty Python wusste natürlich genau, worum es da geht. Die Musik haben sie aus verschiedenen Stilen eigentlich zusammengebaut. Dieses Musical ist quasi ein Musical über Musicals, nimmt in jeder Nummer irgendeine Art des Musicals aufs Korn, sei es, dass sie sich über Andrew Lloyd Webber lustig machen oder das 30er Jahre Tanzmusical hochleben lassen, mhm, dass die 70er Jahre Show kommt. Das alles drinne, unter anderem eben auch sowas wie Always Look on the Bright Side of Life, was sie aus Life of Brian von sich selbst letztlich geklaut haben.
Also gecovert haben sozusagen.
Jo.
Sind da noch mehr Musikstücke drin, die man schon in anderen Python-Filmen gehört hat oder ist das die Ausnahme?
Ich glaube, es ist die Ausnahme.
Okay. Wenn wir bei der Musik sind, dann sind wir natürlich bei einem Herrn, der hier in Ulm doch recht bekannt ist und der auch in der vergangenen Spielzeit für eine Musical-Produktion zuständig war, nämlich die Black Rider-Geschichte mit Tom Waits. Großartiges Musical, großartige Inszenierung von euch auch. Dafür immer noch Applaus. Rede ist von Jo Kraus. Ne? Hat er sich eigentlich freiwillig gemeldet für den Blödsinn?
Naja, sagen wir so, man musste ihn nicht lange bitten.
Okay.
Man hat einfach gefragt, Joe, hättest du Lust, nochmal mitzumachen? Und er war sofort mit von der Partie.
Und Arbeit läuft gut mit ihm?
Ja, absolut.
Okay. Timo, kanntest du eigentlich das Stück, bevor du hier in Ulm gelandet bist?
Ich war lange in dem Irrtum, wir würden Camelot machen, nachdem man mir das gesagt hat. Nachdem das Engagement stand, hatte ich in Erinnerung, es ginge um Camelot.
Hast du immer falsch verstanden am Telefon?
Da gibt es auch ein Musical natürlich, weil ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass es Spamalot sein würde, von dem ich halt wusste, dass es eine riesige Musical-Produktion ist. Und war dann aber doch freudig überrascht, dass es anders war und dass es jetzt Spamalot ist.
Aber die Frage, du kanntest es bereits. Du wusstest also, in dem Moment, wo du gehört hast, okay, wir machen tatsächlich Spamalot und nicht Camelot, war dir klar, was da auf dich zukommt?
Nicht im Detail, im Groben und Ganzen aber schon, ja, genau. Hm.
Hast du denn in der Vergangenheit schon Musiktheater gemacht?
Ich habe bei ein paar Musicals mitgewirkt, ja, in der Tat.
Bist du ein guter Sänger?
Ich bin ein Schauspieler, der singt. Wir singen ja ein bisschen anders als Leute, die eine Musical-Ausbildung durchlaufen haben, die sich sehr gut mit bestimmten musikalischen Effekten, wie sie beim Musical gefordert sind, auskennen und gewissermaßen so einen Haufen von Registern ziehen können. Das ist bei mir sicher nicht so. Dafür, keine Ahnung, sind die Gefühle vielleicht ein bisschen authentischer, mit denen wir dann singen.
Wenn ich mich da ganz kurz einschalten darf, also ich kann aus meiner Warte nur sagen, dass Timo ein großartiger Musical-Tenor ist und Joe Kraus schrieb mir nach der ersten Probe mit Timo einem SMS danach und sagte, Timo Bendtschöfer rockt. Das stand in dieser SMS. Von daher würde ich sagen, ja, er kann sehr gut singen.
Yes. Das ist ein großes Kompliment.
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, inwiefern dir der Stellenwert von Jo Kraus bewusst ist. Nicht nur in dieser Stadt, sondern in der Musikszene im Allgemeinen. Aber das ist ein Kompliment.
Definitiv. Toll, danke. Das hatte ich noch gar nicht gehört.
Siehst du, wozu diese Sendung gut ist? Für alle, die jetzt mal gerade noch überlegen, ob sie da hin sollen, beziehungsweise von was zum Henker reden die da eigentlich, kannst du mal ganz kurz, Timo, zusammenfassen, was den Zuschauer bei Spamalot eigentlich erwartet?
Ja, es ist die Suche nach dem Heiligen Gral. Um nicht mehr und nicht weniger geht es. Und es ist aus der Sicht meiner Figur von König Artus eine große Aufgabe, die König Artus da stemmt. Er ist berufen zu etwas und also voller Idealismus und Freude. Und mit einem großen Herzen macht er sich auf diesen Weg. Und es begegnet ihm leider das ein oder andere Missgeschick auf dem Weg.
Also es geht so ein bisschen was schief, so hin und
es
wieder.
Läuft nicht alles nach Plan.
Das kommt ja vor im Leben, ne?
In der Tat, es begegnen ihm die Matschsammler, es begegnen ihm die Franzosenne, die auch auf eine andere Art reagieren, als man es erwarten würde. Und er ist dann auch traurig.
Er ist traurig.
Auf dem Weg, um dann schließlich doch, wie sollte es anders sein bei einem Musical, doch noch zum Erfolg gelangt.
Ein Happy End?
Ein Happy End. Ein Happy End, wie es im Musical sein muss. Okay. Es haut hin mit der Frau und mit dem Gral, aber das will ich alles noch nicht verraten.
Ja gut, er wird nicht ans Kreuz genagelt.
Das war das andere.
Ich habe mal durchgelesen, als Akteure sind ja wirklich alle komödienerprobten Talente am Start. Das ist Gunter Nägel, Tina Prüfer, der Fabian Gröver, die Christel Meyer, Sidonie ist mit dabei, Sidonie von Groig, Maximilian Wieger Suttner ist dabei, Juli Baukus und Jakob Eber. Habe ich noch irgendjemand vergessen?
Als Gott Andreas von Studnitz.
Oh, die Stimme Gottes, genau. Aber da muss er ja gar nicht auf der Bühne sein.
Nee, auf der Bühne nicht. Das spielen wir morgen im Studio ein.
Ja, das dachte ich mir nämlich so. Sonst müsste der arme Andreas ja jeden Abend kommen.
Ach.
Das geht ja gar nicht.
Gibt Schlimmeres.
Das macht er in Platonow ja auch. Also er würde das schon machen, glaube ich.
Würde schon machen. Aber er ist die Stimme Gottes.
Jawohl.
Die kommt dann so hin und wieder mal so von oben gedröhnt.
Ja, an einer Stelle ganz dezidiert, als Artus von Gott den Auftrag bekommt, den Gral zu suchen.
Ah, okay. Das ist schon.
Braucht ja so eine Initialzündung, warum man sich auf diese Suche begibt.
Das Problem ist, dass man, wenn man nach oben schaut, Gott unter das lange Gewand schaut.
Also,
ja, und das sollte man auch tunlichst vermeiden.
Das sollte man tunlichst vermeiden, okay. Also ich glaube, es wird ein großer Spaß. Ihr seid mittendrin in den Proben.
So ist es.
1. Dezember ist Premiere. Gibt es noch Karten für die Premiere? Weiß nicht.
Ich hoffe, es gibt noch ein paar, denn ich weiß noch ein paar Freunde, die kommen wollen.
Ja, okay. Ja. Ich denke, ich werde auf jeden Fall auch dabei sein. Bin wahnsinnig gespannt und bin mal gespannt, was ich hinterher dazu sage. Also ich bin ein großer Fan von Leben des Brian und Sinn des Lebens. Kokosnuss habe ich gesehen das erste Mal mit 14 im Kino und fand irgendwie saublöd.
Das ist lustig, mir ging es ganz ähnlich. Ich war auch, glaube ich, 14, als ich ihn gesehen habe. Das Ding ist dann lustig, wenn man es nachmacht. Und ich finde ihn als Musical, die Geschichte, kriegt es genau die Ebene, die dem Film vielleicht fehlt, wenn einem etwas fehlen sollte an dem Film.
Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, super. Wir sind am Ende der Stunde und es geht immer rasend schnell, wenn Gäste hier aus dem Ulmer Theater bei uns im Studio sind. Das war einmal mehr wieder wunderschön mit euch. Herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Herzlichen Dank dir.
Dankeschön auch.
Es hat mir großen Spaß gemacht, ich glaube unseren Hörern auch, immer wieder diese Geschichten aus dem Biografischen und aus dem Backstage-Geplauder sozusagen zu hören. Timo Ben Schöfer, seines Zeichens Schauspieler, und Benjamin Künzel, genau, du bist Regisseur.
Ich bin der leitende Musiktheater- und Konzertdramaturg und
danke,
auch Regisseur
danke. Am Haus. Genau, leiten, das wollte ich eigentlich sagen und hab's total vergessen. Das war die Plattform auf Radio Free FM. Am Moderatoren Mikrofon war Rainer Markus Walter. Ich wünsche mit allen folgenden Sendungen den höchstmöglichen Spaß und wir freuen uns, wenn in 4 Wochen wieder Gäste aus dem Ulmer Theater sind. Euch wünsche ich für die Premiere natürlich toi 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 und ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.